Knigge Up to Date. Ich bin Christine Koschani-Bongers, Kommunikations- und Etikettetrainerin, und heute habe ich einen Weinexperten an meiner Seite, nämlich Pablo González vom Restaurant Cosita in Balingen, und er wird euch heute Spannendes, Interessantes, Wissenswertes zum ganz wunderbaren Thema Wein erzählen. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Pablo, schön, dass du hier bei meinem Podcast dabei bist. Wir kennen uns schon ganz lange von meiner Tätigkeit auf Schloss Haigerloch, aus dem Grund duzen wir uns auch. Also schön, dass du heute mit mir da bist, lieber Pablo.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Christine. Eine Ehre, als Experte dann genannt zu werden, weiß ich nicht, ob das richtig ist. Allemal ein fleißiger Weintrinker, der sich auch um das kümmert, was in ihn reingeht. Und von dem her, denke ich mal, werden wir ein paar schöne Themen bearbeiten, besprechen und euch versuchen zu erläutern, was Wein und dahinter steckt, wie groß die Faszination Wein ist und wie viel Freude das einfach machen kann, ohne es kompliziert zu halten.
Ja, es ist einfach, finde ich, ein ganz wichtiges, spannendes Thema, für einen Smalltalk geeignet und für mich ganz einfach ein Teil von Lebensart und Lebenskultur. Und möchte euch schon mal neugierig machen, das ist jetzt so unser Einstieg-Podcast, aber Wein ist ein unglaublich weites Feld, viele, viele Themen, also freut euch noch auf viele Podcasts zu diesem Thema, heute erstmal der Einstieg. Und da auch gleich meine erste Frage, lieber Pablo, so diese klassische Regel, die man ja so kennt, Rotwein zu Fleisch und Fisch zu Weißwein zu Fisch und Geflügel. Gilt es denn heute auch noch? Oder kann ich, wenn ich einfach mal Lust habe zum Fisch, auch einen Rotwein trinken? Oder schaust du mich dann ganz komisch schräg von der Seite an?
Schräg von der Seite schaue ich im seltensten Fall irgendjemanden an, weil das gehört sich einfach nicht. Ich denke, ja, es gibt Regeln und die sind, haben auch ihre Grundlage und ihre Berechtigung. Letzten Endes aber muss man auch sehen, wenn jemand tatsächlich einen Spezi trinken möchte zum Rindersteak, dann werde ich ihm das nicht vorenthalten, wenn ich auch vielleicht der Meinung bin, man könnte da auch was anderes trinken. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man oder der Gast sich da mitunter im Einstieg schwer tut und sagt, wie kann ich mich denn orientieren? Fisch, Weißwein, ja. Fleisch, Rotwein, ja. In der Kulinarik gibt es verschiedene Ansätze, die wir einfach haben. Zum Beispiel die Farbgebung. Habe ich was Helles, suche ich mir was Helles zum Trinken raus. Mhm. Habe ich was Dunkles, suche ich mir was Dunkles zum Trinken raus. Und so kann ich natürlich auch ein bisschen spielen. Die Geschichte ist natürlich ein bisschen komplexer. Wenn wir natürlich ein Fleisch haben, ein helles Fleisch, sprich ein Lamm, kurz gebraten, dann brauche ich da durchaus einen Rotwein dazu, kann aber auch einen Weißwein nehmen, der entsprechend kompakt, dicht mit Trockenextraktwerten daherkommt, die sehr, sehr spannend sind und der aus dem Holzfass kommt. Also die Möglichkeit, hier in die Richtung zu gehen und zu spielen, sind mannigfaltig. Aber grundsätzlich, sage ich mal, kann man sich an der Regel sehr, sehr gut festhalten und sagen, Fisch, Weißwein, Fleisch, Rotwein.
Kommt ja so ein bisschen auf die Zubereitung an, oder? So eine Dorade an der Grete gebraten mit den Röstaromen, geht vielleicht auch mal ein leichter Rotwein.
Ja, durchaus. Ich meine, wir im Schwäbischen haben ja gerne mal ein Gläschen Trollinger in der Hand. Kann man, muss man, sieht mich jetzt leider nicht schmunzeln, wird vielleicht ein bisschen helfen, das noch ein bisschen die leichte Ironie zu erkennen. Ich denke, da gibt es Alternativen, die man natürlich anziehen könnte und sagt, ja, ein schöner, kräftiger, gebratener Fisch, der auch mit einem kräftigen Aroma kommt, auch mal ein Rochenflügel, kann man durchaus mit einem Rotwein ziehen. Wobei da, finde ich, ist die Weißweinwelt spannend genug, um da das Optimale rauszuziehen. Mhm. Und wenn ich einen Rotwein zum Fisch trinke, dann durchaus auch leicht gekühlt. Also ich kann mir das dann auf 12, 13, 14 Grad vorstellen. Wenig Gerbstoffe, wenig Tannine, wenig Bitteraromen, sondern ein bisschen mehr die Frucht im Vordergrund. Und dann kann ich mir durchaus auch den Trollinger vorstellen, den Muskat-Trollinger, was eine sehr, sehr schöne Spielart ist. Einen leichten jungen Riojaner, der aus Spanien mit entsprechend Frucht und ohne Holz kommt. Definitiv eine Möglichkeit, keine Frage.
Wunderbar, du hast gerade die Temperatur auch angesprochen. Das ist ja auch ein Thema, das viele interessiert. so Zimmertemperatur, aber das ist ja einfach nicht die Zimmertemperatur von heute mit, was weiß ich, 22 Grad, die man hat. Also auch das finde ich eine interessante Frage.
Ja, richtig, richtig. Also ich sag, es gibt auch da eine relativ einfache Regel. Je schlechter der Wein, umso kühler. um nicht zu sagen, sogar ganz, 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 ganz kalt. Okay. Das wäre so eine Möglichkeit, wo ich sage, oh, der ist ein bisschen, hat nicht ganz die Qualität, dann kühle ich den einfach so weit runter wie nur möglich. Und dann, je kälter ein Wein, umso weniger Aroma kommt. Und dementsprechend kann ich einen nicht so guten Wein extrem kalt trinken. Ja. Oder zumindest guten Freunden ausschenken. Selber muss man das ja dann nicht trinken.
Vielleicht eher Bekannte als
Bekannte, entfernte Bekannte. Und von dem her ist die Trinktemperatur natürlich maßgeblich. Wie schon gesagt, je kühler ich runtergehe, umso weniger Aroma lasse ich zu, weil ich Aromen hemme. Sind ja letzten Endes flüchtig. Eine optimale Trinktemperatur gibt es an für sich nicht. Das ist wie mit der Regel Fisch weiß, Fleisch rot. Jeder muss seinem Geschmack nachgehen. Und da lässt sich ganz, ganz gut spielen, eben mit den Aromen und mit der Temperatur, indem ich tatsächlich einen Fisch habe und jetzt nehme ich einen Weißwein dazu und jetzt kühle ich den so weit runter wie nur möglich. Stell den aber nicht mehr in den Kühler rein, sondern lass den langsam im Glas auch Wein werden, in der Flasche warm werden. Und dann kann ich für mich dann definieren auch, okay, diese Trinktemperatur ist jetzt für mich die optimale.
Das heißt, auch Weißwein vorher schon öffnen?
Ja, durchaus.
Weißwein bevor ich ihn jetzt serviere?
Ja, auf alle Fälle vorher öffnen. Auch ein wertiger Weißwein, dem tut auch das Dekantieren gut. Das Umfüllen von der Flasche in eine größere Karaffe, um dann einfach dem Wein ein Spiel zu geben, Aromen zu lösen. Man muss ja auch bedenken, ein Wein ist da versteckt 10 Jahre, 8 Jahre, 4 Jahre, 2 Jahre. In der Flasche, wenn man uns mal 2 Jahre wegsperrt, tut uns ein bisschen Platz zum Muskellösen und Nackenlösen auch ganz gut. Und tut es ganz gut, wenn wir dem Wein auch ein bisschen Zeit geben und ein bisschen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, sich zu entfalten. Von dem her würde ich auf alle Fälle einen Wein die Möglichkeit geben, über Temperatur sich zu entwickeln und dann eben für mich zu erkennen, wann ist mein Weißwein für mich am optimalen, ob es bei 7 Grad, 6 Grad, 8 Grad, 12 dann wird, oder ob er mir, wenn er zu warm wird, dann einfach zu brandig wird, zu alkohollastig wird, der Alkohol viel, viel mehr zum Tragen kommt, als ich das eigentlich möchte und die Frucht ein bisschen im Hintergrund verschwindet. Den Rotwein, wenn man beim Weißwein irgendwo eine Trinktemperatur zwischen 8 und 12 Grad anstreben, würde ich beim Rotwein durchaus die 16 bis 20 angehen. Und für mich dann eben definieren, ja, so schmeckt er mir am besten. Aber ganz klar, das Individuum steht da oder mein eigener Geschmack steht da definitiv vor irgendwelcher Regel. Und wenn ich gerne einen Barolo bei 24 Grad, 28 Grad trinken möchte, herzlich willkommen. Letzten Endes muss der Köder ja auch dem Fisch schmecken, nicht dem anderen.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dekantieren verbindet man ja landläufig jetzt eher mit Rotwein. Du hast jetzt auch bei Weißwein angesprochen. Wann dekantiere ich denn einen Weißwein, wenn ich jetzt das Gefühl habe, er braucht einfach noch mehr Aromen?
Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass das Spiel mit dem Wein, mit der Flasche, mit der Kultur, Weinkultur, immer auch mal ein bisschen Aufwand getrieben werden darf.
Das ist ja auch das Schöne, dieses Zeremoniell, dieses Ritual im Vorfeld schon, den Wein für meine Gäste vorzubereiten.
Richtig, richtig. Das ist einfach Teil unserer Kultur und das kommt nicht von ungefähr, dass man sich auch Zeit nimmt für ein Genussmittel, für ein Kulturgut. Wir reden ja auch nicht von Alkohol, wenn wir von Wein reden, sondern von einem Kulturgut, das über 3000 Jahre alt ist. Das müssen wir pflegen, das wollen wir auch pflegen. Und darum, ich kann es nur empfehlen, auch einen Weißwein einfach mal zu dekantieren, eine schöne Spätlese im wertigen Bereich, eine Auslese, ein großes Gewächs, ein erstes Gewächs einfach mal, gerade beim Riesling, der eine wunderschöne Frucht einfach auch entwickelt, einfach mal abzudekantieren. Da achte ich dann natürlich drauf, dass ich eine Dekantierkaraffe für Weißwein habe und eine für Rotwein.
Was ist der Unterschied?
Definitiv, dass Farbpigmente vom Rotwein in der Karaffe bleiben können. Und wenn ich den Weißwein reinleere, dass sich die Farbpigmente lösen und ich nachher einen ganz, ganz leichten Rosé-Stich drin habe. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Ansonsten könnte man auch hingehen und sagen, weiße Dekantierkaraffe ist ein bisschen schlanker, nicht ganz so breit im Bauchbereich, sondern einfach ein bisschen schlanker, dass nicht ganz so viel Fläche aufkommt. Dass ein bisschen kompakter bleibt, dass die Säure ein bisschen kompakter bleibt. Das dürfte so ein bisschen der Unterschied sein. Weiße Dekantierkaraffe ein bisschen schlanker, weniger bauchig. Und die Rotweinkaraffe darf ruhig breit sein. Da wollen wir Fläche, da wollen wir Luft generieren, da wollen wir Entwicklung haben.
Ist ja schon mal schön, finde ich, immer schon von der Form, diese Dekantierkaraffen. Aber wenn wir jetzt da schon mal dabei sind, möchte ich gleich mal fragen, so Grundausstattung, wenn man jetzt vielleicht auch ein junger Mensch ist und sagt, ja, ich möchte mich gerne mal in dieses wunderbare Thema Wein so ein bisschen reinfinden. Was brauche ich denn an Grundausstattung, an Gläsern? Was empfiehlst du denn da?
Ja, also Grundausstattung an Gläsern, eins. So, das ist schon mal ganz wichtig. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich begonnen habe, hatte ich mal einen 1988er Michele Chiarlo, einen Barolo in der Flasche und ein Glas, aber keine Dekantierkaraffe. Und so wurde meine erste Dekantierkaraffe, wenn auch nicht die ganze Flasche reingepasst hat, war meine erste Dekantierkaraffe ein Weizenbierglas. Da habe ich dann rein dekantiert und dann aus dem Weizenbierglas einfach möglichst viel Luft einfach in den Wein bringen wollen. Also Grundausstattung, ein Weizenbierglas, eine Schraube zum Korken rausziehen, aber im optimalen Fall natürlich ein Korkenzieher, möglichst ein Weißweinglas, ein Rotweinglas, etwas schlankeres, etwas breiteres Glas. Eine Dekantierkaraffe ist ganz gut, wenn nicht, tut es auch das Weizenbierglas.
Das wäre ein spannender Tipp, dem Weizenbierglas.
Ja, dann eben nicht aus dem Glas trinken, aus dem Weizenbierglas, sondern umschütten ins Weinglas.
Ja, ja.
Aber das, man sollte da, wenn man einsteigt in den Wein, muss man auch Schritt für Schritt gehen. Man kann ja nicht hier die Gläser vom Hersteller XY nehmen, wo mich das Glas 50 Euro kostet. Und das ist einfach eine Investition. Ich würde am Anfang eher in den Wein investieren. Besorgt mir ein ordentliches Glas, wo Weißwein reingeht. Es gibt auch Universalgläser, ganz, ganz geschickte. Und mit einem Glas kann ich schon mal ganz gut starten. Ein Korkenzieher dazu und dann kann man starten. Ansonsten gibt es natürlich pro Rebsorte, pro Anbaugebiet gibt es eine Vielzahl an Gläsern.
Unglaublich, ja.
Hat alles seine Berechtigung, definitiv. Aber die Frage ist, inwieweit kann ich das schmecken, inwieweit bin ich bereit? Oder gerade wenn ich einsteige, wie kompliziert mache ich es mir?
Ja, ja.
Also wenn ich einen Zugang bekommen möchte, muss ich es oder sollte ich, glaube ich, es einfach halten.
Ja, weil aufstocken, die Möglichkeit hat man dann immer noch.
Definitiv.
Und gutes Glas, glaube ich, auch nicht in die Spülmaschine, habe ich mal gehört. Also lieber mit heißem Wasser und Geschirrtuch ohne Weichspüler gespült.
Ja, natürlich, ich meine, auch da lässt sich alles verkomplizieren. Ich mein privates Glas, wo ich daheim nutze, das tue ich tatsächlich mit heißem Wasser ausspülen. Dann habe ich ein schönes Poliertuch und mit dem kriege ich das dann schön sauber. Dann stelle ich es wieder ins Regal rein und benutze es am nächsten Tag. Wenn ich natürlich im Restaurant im Cosita dann eine Veranstaltung habe, mit 40 Leuten habe und pro Gang einen Wein, komme ich nachher auf 160 Gläser. Da muss ich einfach anders hingehen.
Ja,
das muss ich anders bearbeiten. Da muss eine Gläserspülmaschine. Und die Gläser sind heute auch, klar, sie sind extrem sensibel mitunter, aber sie halten auch wirklich was aus. Also nicht ganz so erschrocken sein.
Ja, und zum Halten des Glases, glaube ich, wichtig ist auch am Stiel zu halten. Dafür ist der Stiel ja auch da, eher im unteren Drittel, damit irgendwie keine Gerüche von der Hand jetzt ins Glas wandern.
Genau, definitiv. Letzten Endes hat eine Tasse einen Henkel,
einen Glas
Türgriff, einen Griff und ein Glas hat einen Stiel und da darf man sich ruhig an dem Stiel festhalten. Immer wenn ich mit meinen Fingern, die auch fettig sind, das ist einfach so, leicht schwitzig, leicht fettig, an das Glas fasse, bekommt das Glas irgendwann mal eine wunderschöne Patina und die will vielleicht mein Tischnachbar nicht unbedingt sehen.
Ja, und der Wein soll ja irgendwie, finde ich, ja immer mit allen Sinnen zu einem sprechen.
Genau.
Also eben auch mit dem Auge. Und wenn ich dann diese Fingerabdrücke im Glas habe, dann leuchtet der Wein ja nicht mehr so zu mir, wie er sollte.
Definitiv nicht. Ja. Und letzten Endes sind wir auch eine kleine Heizung.
Das
im Optimalfall haben wir 37 Grad. Und auch unsere Finger. Und wenn wir unseren Weißwein am Kelch halten, dann haben wir unweigerlich Einfluss auf die Trinktemperatur und von dem her gibt es den wunderschönen Stil, der je nach Glasart und Glashersteller auch schön fein ist und da eine elegante Haptik einfach auch für uns darstellt. Und das sollte man sich tatsächlich im Glas festhalten, aber auch da ruhig mal in die Politik gucken. Wenn man irgendwelche Stehempfänge sieht von irgendwelchen politischen Veranstaltungen, da muss man schon ausschlucken.
Ja, oder die vermeintlich reichen und schönen Champagnerglas dann am Kelch halten. Wunderbar. Irgendwann hört die Perlage, das Gesprudel auf und der wunderbare Champagner schmeckt einfach völlig schal.
Ja, das, wie du sagtest, die Sinne, die wollen wir doch alle nutzen auf bei so einem schönen Getränk, bei so einer schönen Kultur. Und von dem her, Weinglas mit Stil.
Hat Stil einfach nehmen. Stil.
So einfach.
Weinglas mit Stil hat Stil.
Man könnte es nicht besser sagen. Glückwunsch.
Dankeschön. Du hast vorhin Holzfass auch angesprochen, das nennt man Barrique, oder? Im Holzfass
je nachdem,
ausgebaut.
Es gibt unterschiedlich große Holzfässer, die sich unterschiedlich nennen. Das Barrique selber hat eine Größe von 225 Litern. Alles drüber hat andere Namen, das heißt ein Fuder, Halbstück. Eben unterschiedliche Namen. Oder im Jerez zum Beispiel, im Sherry-Gebiet nennt sich es Ambota. Da sind es dann 500 bis 600 Liter. Wenn wir vom Barrique reden, reden wir tatsächlich von einem neuen Holzfass, das 225 Liter beinhaltet. Kann aus amerikanischer Eiche sein, kann aus französischer Eiche sein. Es gibt Barrique-Fässer in unterschiedlichen Toastungen. Da möchte der Winzer dann einfach ein bisschen provozieren, dass da ein Toastgeschmack reinkommt, ein Nelkengeschmack, Vanillearoma. Das sind eben so Sekundäraromen, die das Holzfass einfach mit sich bringt. Und letzten Endes haben wir über das Barrique-Fass natürlich auch einen schönen Austausch mit der Luft. Der Wein entwickelt sich schön im Holzfass. Er kann ein bisschen mit der Außenwelt kommunizieren. Er hat einfach eine wunderschöne Entwicklung in diesem Holzfass. Wobei man darf auch nicht übertreiben. Wenn ich jetzt einen jungen Wein habe und den in ein neues Barrique reinmache, dann habe ich vom Wein gar nichts mehr. Dann bleibt nur noch Holz. Und das gilt es dann tunlichst auch zu vermeiden. Ja, letzten Endes muss ein Wein weinig sein, muss fruchtig sein und einem auch zugänglich sein und eben nicht ein Holzbrett im Mund darstellen.
Okay, dann habe ich noch eine Frage so zum Preis. Wir waren ja jetzt auch dabei, was sollte man investieren jetzt an Glas, an Dekantier, Karaffe? Gibt es denn so eine Richtlinie, wo man sagt, ab so und so viel Euro kann man davon ausgehen, dass das schon mal ein grundsätzlich guter Tropfen ist, den ich da in der Flasche habe? Oder gilt da die Gutjuristenantwort, es kommt darauf an?
Ja, auf alle Fälle kommt es darauf an. Also, es gibt ja auch große Spekulationen. Weinpreis ist nicht ganz einfach, das zu definieren. Viele Konsumenten gehen ja übers Etikett.
Vielleicht kannst du da auch noch was zu erzählen zum Thema Etikett.
Ja, was viele Konsumenten kaufen über Etiketten heißt, das muss mir zusprechen. Die Information auf dem Etikett selber ist sekundär, würde ich mal sagen. Ob da jetzt die Füllmenge drin steht oder der Alkoholgehalt, woher er kommt, aus welchem Jahr er ist, wer der Hersteller war. Der Hersteller ist fast noch das Interessanteste auf einem Weinetikett. Die Rebsorte ist ganz spannend, aber der Einkauf geht tatsächlich, ich sag mal, zu 90% über das ansprechende Aussehen eines Etikettes. Und wenn ich dann ein gutes Marketing habe, ein geckiges Etikett habe, dann ist es, glaube ich, unerheblich, ob der 7 kostet oder 14. Ich gehe da einfach hin und kaufe den Wein. Der Weinpreis selber schwierig zu definieren, wirklich schwierig. Nur weil einer 14 kostet und nicht 7, heißt das nicht, dass der für 14 besser ist. Es ist definitiv die Frage, wie gut schmeckt mir der Wein.
Ja.
Und wenn mir ein einfacher Rotwein oder Weißwein aus Südafrika, Spanien, Deutschland besser schmeckt als ein hochpreisiger Bordelaiser für 500 Euro, dann ist es auch in Ordnung. Und dann stellt sich auch noch die Frage, möchte ich als spanischer Schwabe das auch rausschmecken können? ob ein Wein für 500 Euro wirklich so gut ist oder reicht mir da vielleicht auch 25 Euro.
Ja, ja.
Also das ist tatsächlich eine ganz diffizile kuriose Frage, die man sich da auch selber stellen muss. Mhm. Wo fängt mein Weineinkauf an?
Ja.
Und wo hört er auf?
Ja, ja.
Grundsätzlich ein Wein für 7,90 Euro ist handwerklich, technisch oftmals so gut gemacht wie ein Wein für 25 Euro. Mhm. Die Frage ist, wie intensiv schmeckt er?
Mhm.
Und da kann man durchaus mal fragen, wie definiert sich der Weinpreis? Geht es über eine Menge, die ich aus dem Weinberg hole, oder geht es über Marketing?
Mhm.
Und wenn ich aus einem Hektar Weinreben, wo 3000 Reben drinstehen, 25 Hektoliter raushole, oder hole ich eben die doppelte Menge raus, hole ich nicht mehr Weingeschmack raus, sondern mehr Wasser.
Mhm.
Also wenn ich einen geringen Ertrag habe, das steht ja nicht auf dem Etikett drauf,
nee, ja.
Wenn ich da eben geringen Ertrag habe auf den Hektar mit entsprechenden Reben drin, dann hole ich eben mehr Konzentration raus oder eben mehr Wasser. Und so könnte man eher sagen, definiert sich ein Preis.
Mhm.
Wobei ich sage mal, es wird auch irgendwo bei 50 Euro, ach, da kriegt man schon richtig schicke Sachen.
Mhm.
Auch für 25 im spanischen Bereich.
Ja, ihr seht schon, Pablo ist natürlich Experte für spanische Weine. Vielleicht erzählst du an dieser Stelle einfach noch ein bisschen was über dich. Über Cosita hier in Balingen. Das könnt ihr jetzt ja leider nicht sehen, aber ihr könnt ja mal auf der Homepage schauen. Cosita.de ist es, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Fast.
Also
fast. Cosita-Balingen.de.
Okay, also Cosita.
Und wir sagen Bindestrich, nicht Minus, sondern wir sagen Bindestrich.
Also Cosita-Balingen.de.
Ja, Cosita ist eine Konzeption, die nicht fragt, was der Standort benötigt, sondern Cosita ist die Frage, was bin ich? Und dementsprechend habe ich in mich reingehört und gemerkt, klar, viel Spanien, viel spanische Lebenslust, aromareiche Küche, frische Küche, kombiniert natürlich auch mit der Leichtigkeit Spaniens, mit der Freude am Essen, mit der Freude am Leben Spaniens. So ganz, ganz grob ist es das Cosita. Und jeder Einzelne sollte sich da ein Bild machen, mal herkommen, mal reinschnuppern, essen, trinken, sich drüber freuen über eine tolle Akustik, ein wunderschönes Restaurant. Und über tischkulturfreudige Gäste.
Ja, auf jeden Fall. Und einen freudigen Pablo mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also es ist hier wirklich gelebte Gastfreundschaft von Herzen, mit Leichtigkeit, mit Lebensart, mit Kultur. Und es ist einfach, ja, ein Genuss für alle Sinne.
Das sehe ich genauso. Sehe ich genauso.
Ja. Und was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen, traut euch einfach auch mal Servicekräfte zu fragen. Also Pablo, ihr habt es wahrscheinlich jetzt hier im Podcast gemerkt, hat ein unglaubliches Wissen. Und ich finde es immer wichtig, sich als Gast auch mal zu trauen, zu fragen. Also es gibt ja sowieso keine blöden Fragen. Und dieses Thema Wein ist ja einfach so spannend, interessant. Und wenn man dann einen Experte hat, ein Sommelier oder vielleicht auch eine Sommelière, dann ist es einfach wunderbar, einfach zu fragen, oder Pablo?
Ja, definitiv. Man tut sich ja nur einen Gefallen.
Ja.
Wenn man etwas nicht weiß, dann darf man ja auch den Mut haben zu sagen, weiß ich nicht, ich würde mir gern helfen lassen.
Mhm, genau, welchen Und Wein können Sie mir denn empfehlen zu dem ausgewählten Gericht, genau. Zum Menü?
Richtig, definitiv. Und da darf man ruhig auch... Blöße zeigen geht ja gar nicht. Ist ja überhaupt keine Frage, dass wir im Service da mehr als bereit dazu sind, entsprechende Fragen zu beantworten. Darum mache ich auch sehr, sehr gern Weinproben. Weinseminare möchte ich nicht sagen, aber Weinproben. Und hole da die Leute eben da ab, wo sie auch etwas damit anzufangen wissen, wenn ich mit ihnen rede.
Mhm.
Es bringt ja nichts, wenn wir über malolaktische Gärungen und über die Toastungen beim Barrique reden. Wenn wir wo ganz anders irgendwo uns befinden. Ich sag mal so, wenn man es als Kunde mal oder als Gast so weit ist, dass man eine Weinkarte in die Hand nimmt und sich nicht verliert, dann hat man schon ganz, ganz viel erreicht. Aber dazu benötigt es natürlich auch einfach, sich helfen zu lassen und hinzugehen und einfach zu fragen, was schmeckt denn dazu? Wie kann ich denn auf Ihre Hilfe zurückgreifen, auf deine Hilfe zurückgreifen? Bitte einfach mal helfen, einfach eine Frage stellen. Als ich ein junger Mensch war, damals noch ohne Führerschein und mich bewegen durfte, ein bisschen in der Weinwelt, ich wusste nicht, was ich mit den Winzern reden soll. Ich frage einfach, ich muss gleich hin. So, wie war denn das Jahr? Und dann haben die natürlich losgeputzt. Dann kam ein Begriff aufs andere und habe ich nachgehakt. Einfach neugierig sein. Wenn man neugierig ist, bekommt man auf eine Frage, auf eine einfache Frage, eine einfache Antwort. Und das passiert definitiv bei uns und wir nehmen uns da auch Zeit, weil wir haben im Cosita 144 Quadratmeter Restaurantfläche und das Ganze reduziert sich auf nahe 32 Gäste. Mhm. Das ist keine Stallhaltung. Und von dem her nehmen wir uns da Zeit für unsere Gäste, einfach zu helfen, anzunehmen, auch zuzuhören. Ich denke, in der Weinwelt, Weinfachleute vergessen oftmals auch einfach, dass man zuhören darf, zuhören möchte. Was sagt einem der Gast? Er braucht Hilfe. Also müssen wir da auch zuhören, welche Hilfe er benötigt und nicht das empfehlen, was mir gerade irgendwo gefällt und schmeckt. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und dafür müssen wir zuhören und das machen wir gerne im Cosita.
Wunderbar. Ja, ich hoffe, für euch war es spannend, uns heute zuzuhören. Wie gesagt, es war der Einstieg jetzt ins spannende Thema Wein. Es wird noch Fortsetzungen geben und ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt, die ihr im Podcast gerne beantwortet haben möchtet. Also gerne über welcome@christine-koschani.de.
Und wenn da Fragen entstehen, die natürlich deine Möglichkeiten überschreiten, herzlich gern auch an mich. Du darfst das gern weiterleiten.
Selbstverständlich.
Oder einfach an die info@cosita-baling.de. Ich freue mich, wenn ich da Fragen beantworten darf. Ich sage natürlich herzlichsten Dank, freue mich auf den nächsten Podcast.
Ich mich auch.
Und vielleicht können wir das mal abends machen, dann können wir ein Gläschen Wein dazu trinken.
Ja.
Und uns über das eine oder andere noch genauer unterhalten.
Das war mir. Vielen Dank, lieber Pablo.
Ich danke.
Und bis zum nächsten Mal.
Gerne. Saludos.
Dankeschön.